attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, es ist der Montag nach den Australian Open 2025. Das erste Grand Slam Turnier des Jahres ist gespielt. Und in Wien ist der Tennisprophet und Performance Coach Andreas Dürieu dabei, um dieses Turnier runterzubrechen. Servus, Andi.
Servus, ihr Lieben. Hallo zu Hause.
Und nicht nur Madison Keys und Jannik Sinner haben gewonnen. Oliver Fasnacht haben wir letzte Woche ja schon gekürt zum Sieger dieser Australian Open 2025 wegen Elina Svitolina, die dann gegen die spätere Siegerin verloren hat. Servus, Oliver.
Servus, servus. Liebe Grüße in die Runde. Und bitte gib mir das Wort. Ich möchte nämlich nach den netten Worten von dir, aber es ist ganz wichtig. Ich möchte dir, lieber Jens, in diesem Moment von Herzen einen roten Teppich ausrollen zu Beginn dieser Sendung.
Ja, bitte, rolle. Ja,
weil
rolle.
Ich glaube, roll, ich glaube nämlich, dass es hier ein historischer Moment von Sportradio 360 ist. In die Anfangsjahre der gemeinsamen Sendungen zurückgehend. Es müssten jetzt, lass mich raten, 16, 17 Jahre ungefähr sein, vielleicht sogar noch mehr.
Ja, so viel ist 14, Oliver.
14, ja. Gut. Also, hast du immer von mir nicht gutiert, ja, und widersprochen, gesagt, Madison Keys wird eines Tages ein Grand Slam Turnier gewinnen und wird die Nummer 1. Okay, letzteres noch nicht, aber ich möchte wirklich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, sie hat es geschafft und das ist schon historisch, weil du so lange wirklich daran geglaubt hast und deswegen möchte ich diesen roten Teppich jetzt komplett ausrollen übrigens und zwar von Herzen.
Das ist sehr, sehr lieb. Ich habe letztes Jahr in Wimbledon, nach dem Wimbledon-Turnier im letzten Jahr, hatte ich nicht mehr gedacht, dass es möglich ist, weil dort hatte sie eine sehr, sehr gute Auslosung. Sie hat sehr gut gespielt und war dann selbst schuld. Also konnte natürlich nichts dafür, dass sie sich verletzt, aber hat dieses Spiel gegen Paolini aus der Hand gegeben, hat sich dann im Zuge dieses aus der Hand geben noch verletzt. Und das war's dann. Da wäre die Chance riesengroß gewesen, weil niemand mehr von Rang im Turnier gewesen wäre. Umso schöner, dass es jetzt funktioniert hat. Aber wir greifen schon ein kleines bisschen vor. Lass uns gleich bei den Frauen bleiben. Andi, Madison Keys hat ihre, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt Dämonen hatte, aber sie hat in diesem Jahr drei Turniere gespielt. Zwei davon hat sie gewonnen. Jetzt die Australian Open. Ich frage den Performance-Coach in dir, warum?
Ja, ich freue mich sehr über diese Frage. Vielen herzlichen Dank. Man braucht sich nur ihre Pressekonferenz nach dem Sieg anschauen. Da hat sie das alles selber sehr schön erklärt. Sie hat nämlich erklärt, dass sie selber gar nicht mehr daran geglaubt hat, an diesen Grand Slam-Titel, ihr Umfeld aber schon. Und die haben sie auch täglich darin bestätigt und eben wieder zu diesem Glauben an sich selber zurückgeführt. Jetzt ist es natürlich ein Prozess der langen Schritte. Was bei ihr sehr schön zu sehen war und was sie auch betont hat, war, sie hat gesagt, sie hat Psychotherapie in Anspruch genommen. Das ist noch einmal eine Stufe mehr als das, was ich mache. Da geht es wirklich dann auch um Persönlichkeitsmerkmale und eben veränderte Sicht der Dinge und dann eine Entwicklung. Und bei ihr war wunderschön zu sehen, dass sie eben nicht im Gegensatz zum Alexander Zverev nicht mehr diesen Grand Slam Turnier nicht einmal mehr erwartet hat, weil sie auch erklärt hat, was dieser ungemeine Erwartungsdruck psychologisch mit ihr gemacht hat. Nämlich sie hat sich immer sehr schlecht gefühlt. Das ist auch etwas, worauf ich sehr schaue, auch mit meinen Spielern. Wie fühlt sie euch denn? Und wenn du jetzt teils unbewusst so eine Last mitzutragen hast und der du ständig leidest, dann macht kein Match mehr Spaß, dann wird das Ganze so verkrampft, möglicherweise, wie es bei Zverev ausschaut. Deswegen hat man das schön gesehen, sie ist also von der Resultatorientierung in die Entwicklungsorientierung geswitcht, im ganzen letzten Jahr. Und das hat sie auch schön erklärt. Ich möchte jetzt nicht zu lang diesen Monolog machen. Mich hat das sehr begeistert, weil natürlich gehört dann auch Glück dazu. Das haben wir gesehen, diese Dramaturgie, abgewehrter Matchball oder ich glaube, waren es vielleicht zwei gegen die Swiatek, aber dann eben im Finale nicht mehr die Nerven wegzuschmeißen, so wie das vor, glaube ich, 10 Jahren ihr schon einmal passiert ist, sondern das dann sich wirklich zu holen. In der täglichen Entwicklung heißt das, ich schaue nur darauf, auf meine Stärken, wie kann ich die ausbauen, wie kann ich sozusagen selber zur besten Version von mir werden, immer nur mit dem nächsten Punkt. Und das ist das Schwierige, hast du auch bei Zverev gesehen, dass ihm das halt dann oft auch entgleitet, dass er nach vor oder zurück denkt, no, na, passiert uns allen.
Oliver, was kann man da sagen? Świątek war, glaube ich, ein Matchball, an den sich Kies im Encore-Interview dann gar nicht mehr erinnern konnte. Ja, es sind einfach Nuancen, die er damals in diesem Halbfinale, was war es, US Open 2023 gegen Sabalenka, hätte sie auch gewinnen können, dieses Match, genauso wie jetzt das Finale, jetzt hätte er auch verlieren können. Keine Frage von mir, keine Frage von mir, einfach nur eine Feststellung. Ich bin mir sicher, du möchtest auch etwas zur Siegerin sagen oder auch zur Finalverliererin.
Na, ich möchte etwas zur über die können wir vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Erstmal zur Siegerin. Sie hat natürlich davon abgesehen, was Andi gesagt hat, was ja auch für immer wieder ein sehr großes Thema bei den Spielerinnen ist, mit mehr oder weniger Erfolg, mehr jetzt Kies, weniger Świątek, weil die ja nun ewig schon arbeitet in dem Bereich, aber ich sehe keine Veränderung. Aber sie hat natürlich auch in ihrem Tennis einiges technisch, einiges an Fähigkeiten hinzugewonnen, die sie jahrelang nicht hatte. Das hat sie ja auch sehr deutlich gesagt. Also sie ist in der Lage, tatsächlich auch mal einen Slice zu spielen. Das ist ja etwas, wir haben uns da oft drüber unterhalten, Jens auch, es ist halt eigentlich ein Spiel Higher and Fire, so Higher and Fire Tennis, so habe ich es immer genannt. Wenn sie, und das haben wir auch gesagt, wenn sie einen guten Tag hat, kann sie jede schlagen. Auch meine Worte in einer der letzten Shows, weil es eben ein Tennis ist, das dann unaufhaltsam ist, das dann unwiderstehlich ist und nur aber eben, es ist halt keine Mitte, es ist kein Plan B, das gab es nie. Björn Fandangelo, der selbst ein übrigens nicht sonderlich erfolgreicher Tennisspieler war, leidenschaftlich aber nicht erfolgreich, aber irgendwann auch nicht mehr so viel Freude daran hatte und sehr viel Druck auch selbst gespürt hat, der hat ihr tatsächlich, finde ich, ein bisschen mehr an Breite mitgegeben in ihr Tennis. Und das ist jetzt auch, wird jetzt auch sonst zu lang. Das heißt, es ist so, sie hat sich mental, ja, aber auch vom Tennis her, technisch, spielerisch, taktisch, so sehr verbessert, dass ich ihr zutraue, dass sie ganz oben wieder rankommt in sehr schneller Zeit. Ihr wisst, wie viele Punkte es gibt, wenn man bei großen Turnieren erfolgreich ist. Und das wirklich sowas ist wie eine Neuerfindung auch, eine Neuentdeckung und eine Neuerfindung ihres Spiels. Und damit ist sie für mich eine der Anwärterinnen auf jeden Titel, der in den nächsten Monaten vergeben wird.
Ja, und sie hat das Spielgerät gewechselt. Ich glaube, der Andi hat es letzte Woche eh erwähnt.
Auch, oder, richtig.
Ja, sie spielt jetzt plötzlich mit Yonex.
Viel leichter.
Ja, sie spielt mit Yonex und letzten Jahre mit Wilson gespielt.
Und ein viel leichterer Schläger, darum geht es ja. Es geht ja nicht nur um die Marke, ne? Der Schläger ist deutlich leichter. Also das heißt, sie spielt Schläge, wo sie vorher gedacht hat, mein Gott, wie anstrengend. Jetzt geht das ganz anders. Es ist weniger, es ist viel schulterschonender und so weiter. Wisst ihr, alle armschonender, schulterschonender. Sorry für die Unterbrechung, aber das ist wichtig.
Ja. So, das ist also die Siegerin. Und die Verliererin, Arina Sabalenka, die ich ja für meinen Kalender-Grand Slam getippt habe. Das ist schön, dass das nach dem ersten Turnier schon im Arsch ist, Andi, aber die Reaktion ist das verständlich. Also nach einem verlorenen Finale den Schläger zu zerhacken, bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Doch ich bin mir sicher, dass es mir nicht gefällt.
Ja, also ich würde es nicht daran festmachen. Ich glaube, sie ist so ein Typ, oder das entspricht auch halt ihrem Temperament, das man immer wieder sieht. Und das ist ja auch etwas, womit sie letztlich selber zu kämpfen hat. Und das siehst du auch, dieses Ringen ständig irgendwo die Kontenance zu bewahren, eben nicht zu viele Emotionen zu zeigen, die man trotzdem sieht, was körpersprachlich da alles mitgeht. Und da war natürlich auch zu sehen, und das muss, wenn es Kies selber nicht aufgefallen ist, dann sicherlich auch ihrer Bank aufgefallen sein, dass da drüben jetzt nicht mehr allzu viel Konfidenz ist und dass das jetzt eben heute zu gewinnen ist, diese Partie. Auch natürlich mit Hilfe der Sabalenka, deswegen kann man natürlich sagen, ja, es war knapp Um bei Sabalenka zu bleiben, das ist nach wie vor ihr Problem. Ich habe sie nie als eine wirklich psychisch stabile Person, also schon, ja, aber nicht in dieser Gleichmäßigkeit und in dieser Harmonie gesehen, ja, dass sie da nicht manchmal über sich selber stolpert. Und diesmal war es halt auch so, dass sie das ganze Match über für mich sehr verkrampft gewirkt hat und irgendwo auch nicht glauben konnte, wie gut die Gegnerin spielt. Ja. Und wenn das dann zusammenkommt, und jetzt widerspreche ich dem Oliver ein bisschen, zwar nicht wirklich, aber nur was die Zukunft betrifft, also ich sehe jetzt Kies nicht, vor allem nicht auf Sand, als eine ständige Sieganwärterin, und ich glaube auch, dass das in dem Alter keine Rolle mehr spielt, aber die ist natürlich gefährlich, und das war die Außenseiterin, die sich das halt geholt hat diesmal. So sehe ich es, und ich glaube nicht, dass sie jetzt zu einer Seriensiegerin werden wird.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, sie hat insgesamt erst 10 Titel gewonnen, aber sie hat jetzt schon 2500 Punkte in diesem Jahr. Also was wir, glaube ich, sagen können, sie kann sich schon mal damit anfreunden, das Jahresende tennismäßig in Saudi-Arabien zu verbringen.
Naja, Seriensiegerin habe ich nicht gesagt, Andi. Ich habe gesagt, dass sie Anwärterin ist auf jeden Titel, und dabei bleibe ich auch. Auch auf Sand ist das ein Tennis, das die wenigsten spielen. Und deswegen halte ich sie für fähig auf Sand, wo die Belege ja auch immer etwas schneller werden und je nach Situation, Madrid in der Höhe sowieso, kennt ihr alles, Paris unter Hitze, ein bisschen Staub auf dem Hardcourt. Ist das alles möglich, glaube ich, weil auch auf Sand aktives Tennis immer noch gefragt ist und vielleicht mehr denn je. Deswegen sehe ich sie als eine Sieganwärterin bei allen Turnieren, bei denen sie startet. Eine Siegesserie wird sie nicht hinlegen, da gebe ich dir recht. Zu Sabalenka möchte ich sagen, sie hat sich sehr geärgert. Die ist zum Netz gegangen, hat ausgesprochen freundlich, ein paar sicherlich nette Worte sagend, Madison Keys sofort gratuliert. Sie ist nicht hinten geblieben, sie hat kein Heckmeck gemacht, was ich übrigens von Kies großartig fand, nicht noch 15 Rollen und 50 Taschentücher, bevor sie überhaupt mal auf die Idee kommt, der anderen am Netz die Hand zu schütteln, sondern es war fantastisch. Und auch Sabalenka ist sofort zum Netz gegangen, hat ihr herzlich gratuliert. Wenn sie dann zur Bank geht und wirklich gefrustet ist, weil sie ein Finale verliert, das sie hätte zum dritten Mal in Folge gewinnen können, seid's mir nicht böse, dann ist mir das 100-mal lieber nach einem Match, diese ehrliche Reaktion mit einer super Rede danach in Richtung Kies, als die dann immer so ein bisschen so tun, als ob es ist ja nicht so schlimm und so, und dann hinter den Kulissen möglicherweise, weiß ich nicht, 15 Kühlschränke zerdeppern. Das fand ich schön, fand ich in Ordnung. Ich weiß aber auch, so wie Andi es gesehen hat, ich weiß nicht, wie es du siehst, Jens, aber ich weiß, dass das natürlich ein großer Kritikpunkt ist. Ich habe mir das Finale bei den englischen Kollegen von Discovery Plus angehört, die beiden Damen, die dann immer gesagt haben, oh, what is she doing now? So nach dem Motto, oh, jetzt macht sie alles kaputt. Nee, sie war einfach nur ehrlich.
Ja, das mag sein, aber es ist eigentlich das erste Mal, wo ich mich daran erinnern könnte, Mann oder Frau in den letzten Jahren, wo die Verliererin oder der Verlierer eines Grand Slam Endspiels dann so reagiert hat. Aber okay, wenn es aus ihr raus
das
muss.
Das stimmt, ja, hast du recht.
Wenn es aus ihr raus muss. Ich meine, Zverev hat dann im Tiebreak des zweiten Satzes, hat er ganz Schläger kaputt gemacht, aber da kann ich natürlich den Frust schon verstehen nach diesem Metzroller, der das Match dann endgültig zugunsten von Sinner entschieden hat. Kommen wir ganz sicher gleich dazu. Der hat das dann halt sofort gezeigt beim Seitenwechsel. Aber wie gesagt, nach dem Finale als Verliererin. Es war jetzt nicht ganz Martina Hingis, 1997 Roland Garros, aber ja.
Die Umstände waren natürlich auch Roland Garros unglaublich damals. Ne?
Ja, das ist noch was anderes. Ja.
Das war Mobbing auf allerhöchster Ebene von 15.000.
Ja, das ist wahr. Ja, so, was müssen wir sonst noch zu den Frauen sagen? Iga Świątek, Andi hat es wieder nicht geschafft ins Finale, hat ein Matchball gehabt im Halbfinale, wie gesagt. Ich hatte den Eindruck, sie versucht zumindest öfter ans Netz vorzugehen. Vielleicht ist das, was Wim Fissett ihr mit auf den Weg gegeben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wieder in jener Form ist wie die letzten Jahre, wo sie dann möglicherweise schon auf den etwas langsameren Hartplatz in Indian Wells und dann aber ganz sicher auf Sand dann wieder dominieren wird. Ich weiß es nicht. Was hast du gesehen bei Świątek, was dir gefallen hat, und was hast du gesehen, was dir nicht gefallen hat?
Danke auch, super Frage. Gefallen hat mir zum Beispiel, also weil ich es auch nicht erwartet habe und ich glaube, wir alle nicht, dass sie doch in den Vorrunden sehr überzeugend aufgetreten ist und auch glattere Resultate eingefahren hat, als wir das vielleicht angenommen haben. Das hat mir gefallen, das war auch gesamtheitlich, man muss halt ihr das lassen, wie sie ist, okay. Dem einen gefällt es, dem anderen weniger, aber sie ist halt so und das, ich finde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten war das gut und jetzt muss man ganz ehrlich sein, das ist wie beim Elfmeterschießen. Ich meine, wenn du Matchball hast, machst ihn halt nicht. Natürlich ist das bitter. Aber sonst wäre sie sicher im Finale gestanden. Also das ist alles positiver, als ich glaube, es wir alle angenommen hatten und ich eben auch. Ich kann ihr nichts vorwerfen, weil wenn du dann intuitiv eine Entscheidung triffst oder eben vielleicht zu vorsichtig spielst, ich habe nicht mehr im Kopf, wie Kies diesen Matchball abgewehrt hat, nehme aber doch an mit Risiko, oder hat sie selber verschlagen. Also das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Das Gesamte, was du beeinflussen kannst, finde ich, hat sie ganz gut im Griff gehabt, inklusive ihrer Nerven. Also ich da finde ich nicht, dass sie das wegen zu schwachen Nerven verloren hätte. Da kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war dann echt auch so, dass ein bisschen der Überraschungseffekt bei Kies da war. Okay, den Matchball wird jetzt abgewehrt und jetzt schauen wir mal und dann ist das halt so gelaufen.
Tja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, sie wirkte mir nicht mehr so hektisch mit ihrer Beinarbeit, die ja nach wie vor natürlich herausragend ist, aber in den letzten ein, zwei Jahren war sie manchmal so hektisch, dass sie fast zu früh beim Ball gestanden ist, dann zu viel Zeit gehabt hat, um zu schlagen. Das hat sie für mich ein bisschen ausgeglichener gewirkt, Oliver. Ich kann mich natürlich auch kolossal täuschen.
Ich muss sagen, ich war schon kurz dabei, mir zu überlegen, wie ich Abbitte leiste hier in dieser Sendung am Montag, jetzt ist ja Montag, weil ich tatsächlich, nachdem ich das nicht komplett gesehen habe, das Match von Kies gegen Świątek, muss ich tatsächlich sagen, dass sie mich dann wirklich auch sehr überzeugt hat und ich schon mich damit abgefunden habe, dass sie es halt dreht, weil sie ja schon echt gutes Tennis gespielt hat. Also da hat sie mir vom Tennis gut gefallen, auch was du sagst, Jens. Es war alles ein klein bisschen runder. Es war ein bisschen normaler. Es war etwas erwachsener, finde ich. Etwas seriöser, eben auch mal sich eine Zeit zu lassen. Es war auch nicht zu extrem in den Reaktionen. Deswegen hat sie mir da ganz gut gefallen und fand ihr Tennis wirklich toll. Am Ende sind es dann ein paar Schläge gewesen, die einfach nicht von dieser Welt waren oder bisher nicht mehr von dieser Welt waren. Eine andere Tennisgalaxie in dem Moment, weil natürlich auch Kies unglaubliche Fehler gemacht hat, als sie Chancen hatte und dann, wie sie diese Bälle abwehrt und den Matchball und alles. Ich meine, das ist dann schon was Besonderes. Das muss dann einfach Świątek auch akzeptieren. Und so wie Andi sagt, sie hatte die Chance, sie hat es nicht genutzt. Es ist abgewehrt worden. Auch in meiner Erinnerung war es ein Forehand-Winner, glaube ich, von Kies. Bin mir nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall ein ganz tolles Match.
Tja, sonst noch was zu den Frauen? Oliver, ich gebe dir jetzt den Vortritt. Gibt es noch irgendwas Erwähnenswertes bei den Frauen?
Ja, das, was wir letztes Mal schon gesagt haben, ich freue mich sehr, dass Badosa mal gezeigt hat, was sie kann. Aber dann am Ende ist es halt so, ist einfach Sabalenka nochmal stärker. Aber es ist schon mal so ein bisschen eine Wiederauferstehung. Und zwar vor allem im mentalen Bereich von Badosa. Technisch hat sie sehr viel drauf. Finde ich gut. Lässt auf ein tolles Jahr hoffen vielleicht bei ihr. Und natürlich super schön, dass Bencic wieder zurück ist und auch ein paar ganz gute Ergebnisse hatte. Ja, und ansonsten sicherlich viel weiteres mehr. Vielleicht hat Andi noch gute Ergänzungen. Und du, Jens?
Ich wollte, wenn ich darf, auch dir gratulieren, Oliver, weil du ja die Badosa weit gesehen hast und es auch wirklich so war, dass sich die auch ja besser präsentiert hat, als man sie erwarten durfte, und zwar recht lang. Und dann möchte ich noch was sagen, rein menschlich hat mir das sehr gut gefallen. Das, was auch der Sinner bei dem Zverev versucht hat, nur war der, finde ich, weg. Der war so in sich und halt so geknickt von der Niederlage. Aber dass die dann hingeht und wirklich auch sagt am Platz, und das hat ja fast leid getan, dass das ja eine super gute Freundin ist, mit der sie alles macht. Ja. Und man weiß allein, wie schwierig diese Konstellation ist, egal ob Damen oder Herren. Spür mal gegen einen wirklich guten Freund, da tust du dich oft nicht so leicht. Und in dem wird das sehr gut gefallen, dass sie nachher, das wurde ja dann auch ausgeschlachtet, man kann es auch kitschig nennen, ich finde nicht, halt hingegangen ist und sich die lang unterhalten haben und da das eben schön getrennt haben, diesen Kampf, der es ja ist dort, eben mit der Privatsituation.
Mhm. Ja, wir hätten es vielleicht letzte Woche schon erwähnen sollen. Ich ergänze nur noch, ich finde es halt schade, dass bei Naomi Osaka wieder der Körper nicht gewollt hat dann. Bei aller Liebe für Belinda Bencic. Osaka ist, glaube ich, wenn sie wieder irgendwann mal ganz gesund werden sollte, ist ein Fragezeichen für mich dahinter, weil ja permanent irgendwas ist, ist sie die Einzige, die ich da, oder nicht, also eine der wenigen, die ich sehe, die dann wirklich nach vorne stoßen könnten, weil wenn die den Ball trifft, dann trifft sie ihn so klar und fein und schnell. Das macht schon richtig Spaß, aber das tut mir schon leid, dass die Osaka aufgeben musste. Ansonsten habt ihr alles flächendeckend bearbeitet, wie ich finde.
Aber Osaka bleibt aber natürlich eine, also körperlich ja, aber es bleibt natürlich das Problem, dass sie einfach taktisch zum Teil nicht ausgereift ist.
Und große Moratoglu.
Ja, das sind ja alles Coaches, die sozusagen dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlt. Die werden sie nicht mehr groß ändern, aber es gab diverse Coaches, die hätten sie ändern können. Und es gab ja auch einen Coach, der es versucht hat, es aber auch nicht durfte letztlich mit Sascha Bajin. Also der hat ja auch andere Ideen gehabt. Es haben einige immer wieder versucht, ihr das klarzumachen. Und da das sich nicht groß ändert, sehe ich auch für sie, auch wenn sie körperlich fit ist, dann eben inzwischen ist das wirklich so, dass Kies nicht mehr die Einzige ist, sondern nicht mehr die Eier- und Feier-Tennis spielt. Also das wird nicht reichen, glaube ich, für Osaka, wenn sie da nicht was ändert. Aber gut, das ist so.
Off to the man's side
Neues.
We go.
Yeah.
Off to the man's side. Der vielleicht bei den Frauen noch, das möchte ich auch noch sagen, was mich gefreut hat, ist also Su Wei Xie wäre eine schöne Story gewesen als Siegerin gemeinsam mit Jelena Ostapenko im Doppel, aber dann nehme ich natürlich immer Any Day Taylor Townsend und Katarina Siniakova, die ich beide gern mag. Und der Townsend unheimlich gern zuschaue beim Doppelspielen. Da ist so viel Touch da, das ist grandios. Und ich weiß nicht, wie die Siniakova das macht, aber sie ist halt einfach die beste Doppelspielerin. Und jetzt haben die beiden auch ein sehr enges Finale gewonnen. Aber off to the man we go. Und ja, ich sage jetzt mal gar nichts zum Männerfinale, Andy. Fang du mal bitte an. Körpersprachlich, ja. Psychisch oder psychologisch, was auch immer dir da einfällt.
Ja, also mir fällt zunächst einmal ein, dass so ein Finale für das gesamte Tennis natürlich alles andere als eine Werbung ist, dass auch zwei, jetzt bin ich sehr hart, Untypen dort spielen, die halt emotionsmäßig wenig her bis gar nichts hergeben. Da muss ich jetzt auch, das wäre ja, wenn dann nur negativ. Und nur so, es hätte er noch nie einen Spaß gehabt, auch nicht an irgendeinem Winner. Aber gut, bei Sinner kann man sagen, der ist halt ein Stoiker, das ist auch so. Und ich finde daran einmal gesehen, das, was man jetzt kritisieren kann, an diesem klinisch, ich habe so oft den Begriff klinisch gehört, und ich finde, das passt auch auf die ganze Persönlichkeit. Aber das ist ja etwas, was für ihn gut ist. Jetzt, wenn man es von der Seite wieder von der Performance her betrachtet, kann man auch sagen, genau darin liegt seine Stärke. Auch in diesem am Boden geblieben sein, in dieser Bescheidenheit, Südtiroler Bergbauernhintergrund, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, in diesem auch, ich brauche die Eltern dann nicht, die sind zu Hause, ich freue mich, wenn es, also um nichts an Zirkus machen, einfach fokussiert sein, worum geht es mir dann, das mache ich. Und das hat, glaube ich, der Cahill in ihm bestärkt, diesen Self-Belief, den er ja dafür braucht. Aber dieses Gesamte, was man auch sehr kritisieren kann, ist für ihn halt gut. Und auch, dass er natürlich diese Überzeugung ausstrahlen kann, ist auch logisch, wenn er jetzt Nummer eins der Welt ist und so weiter. Ja. Und jetzt glaube ich halt auch, schön langsam, diese Doping-Geschichte für ihn keine Rolle mehr spielt. Er hat das akzeptiert, wir wissen nicht, wie es war, aber er hat es für sich ad acta gelegt und du siehst nichts von irgendeiner Beeinträchtigung. Also der ist wahnsinnig fokussiert und auch körpersprachlich, finde ich, überzeugt. Ich finde ja, in der entscheidenden Phase des Turniers hat Shelton die besten Chancen gehabt. Der ist nur leider dann umgefallen, genauso als er die Chance hatte, nämlich gerade wieder psychisch und da das kann mir jetzt niemand widerlegen, weil wenn da dann drei einfache Vorhände Brahman rausfahren, unbedrängt bei Satzbällen, die du hast gegen einen Sinner, dann ist das schon ihm selber zuzuschreiben. Aber da bleibt er ruhig und da, es ist quasi, er in keine Richtung lässt er sich sozusagen aus der Reserve locken emotional. Ja, das ist gut für die. Die andere Geschichte, da muss man jetzt, glaube ich, hart sein. Bei Zverev, ich habe weder eine Taktik erkannt, die anders hätte sein können, in Anbetracht seiner Möglichkeiten. Ich weiß nicht, also ich glaube, dieses ganze Rad dreht sich ein bisschen im Kreis, auch dadurch, dass man ja sich auch nur mehr familienintern vertraut und eben, wie die Karriere gezeigt hat, Coaches, wenn ja, dann bald wieder ausgekaut, hat auf gut Deutsch gesagt, weil das halt nicht passt. Da muss man sich aber einmal überlegen, wie coachable bin ich eigentlich? Und angesichts meiner Möglichkeiten, ich weiß ja, ich habe Stärken, war man da Zverev das ganze Turnier über in seinen Aussagen zwar ehrlich, aber immer nur darauf bedacht, was nicht funktioniert hat, was besser werden muss. Ja? Und eines habe ich noch zu sagen, im Finale, ja, kann man sagen, im zweiten hat er sich irgendwie drin gehalten, Alexander Zverev, aber dann war ein Pech natürlich dieser Netztröpfler. Ja, dann wäre vielleicht 1-1-Sätze möglich gewesen. Danach habe ich aber gesehen, jetzt ist gar nichts mehr möglich und das hat auch der Sinner sicherlich mitbekommen.
Oliver. Ich wollte dich gerne mal zwischendurch hören, vorher.
Ja, ich war in diesem Finale erstaunt, dass ich hatte nach dem Break im ersten Satz zum 5-3 für Sinner, hatte ich schon nicht mehr den Eindruck, dass Zverev daran glaubt, dass er das noch gewinnen kann. Und das verstehe ich nicht, weil Zverev hat eine 4-2-Bilanz gehabt gegen Sinner davor. Okay, da sind ein paar Spiele schon länger her. Und ich finde nicht, dass Sinner nach dem ersten Satz wirklich herausragend gespielt hat. Er hat im ersten Satz, finde ich, überragend retourniert vor allen Dingen. Da sind ein paar Bälle dann halt 10 cm vor die Grundlinie zurückgekommen. Aber das hat aufgehört dann im zweiten Satz. Da war er dann nicht mehr um so viel besser. Und ich habe nicht verstanden, warum Zverev sich zumindest vom Gefühl her, vom Anschauen her, so früh aufgegeben hat. Er hat in den ersten zwei Games hat er manchmal eine Faust rausgemacht zu seiner Bank, aber die war auch eher zaghaft. Ich brauche keine Fäuste, wohlgemerkt, aber ich finde, er hat probiert, ans Netz zu gehen. Da sind dann ein paar Volleys. Das ist auch was. Ich weiß, dass er besser volieren kann. Wer ihm jemals beim Training zugeschaut hat, der weiß, dass er besser volieren kann. Aber okay, dann unter diesem Druck, dass er jetzt unbedingt den Punkt machen muss, weil Sinner ja dann doch jeden Ball auch erläuft, der nicht hundertprozentig gut gespielt ist. Da passieren vielleicht beim Volley Fehler, die normalerweise nicht passieren. Aber was mich halt irritiert hat, ist, dass ich ab dem 5-3 im ersten Satz hatte ich als Zuschauer nicht den Eindruck, dass Zverev daran geglaubt hat, dass er das gewinnen kann. Und das verstehe ich nicht.
Aber, und das, den Eindruck hatte ich auch, ich hatte eigentlich von Anfang an den Eindruck, dass er nicht daran geglaubt hat. Und zwar in dem Moment, in dem die ersten Bälle ihm um die Ohren geflogen sind und Sinner halt wirklich die Linien getroffen hat, wie er es gerade gebraucht hat. Dazu aber, ja, das muss man einfach auch muss man respektieren. Das Tempo, mit dem er spielt, die Schärfe dieser Bälle sind natürlich Wahnsinn, wie er dagegen gehalten hat. Aber da hat Zverev auch noch nicht sein bestes Tennis gespielt. Aber ab dem zweiten Satz, wo ich eigentlich schon dachte, das war es jetzt, den kann ich jetzt ausschalten, weil das muss ich mir nicht geben, weil so ein bisschen wie Andi gesagt hat, schön anzuschauen ist es nicht. Das ist nicht meine Art von Tennis, die mich jetzt mitreißt unbedingt. Aber es ist natürlich so, ab dem zweiten Satz habe ich schon den Eindruck gehabt, als Zverev mal, weißt du, als er diese Punkte mitgespielt hat, als er auch selbst mal Tempo gemacht hat, früher an der Linie war, das große Thema ja sowieso nach wie vor, da ändert sich auch nichts. Aber dann hat er auch viel mehr Druck auf Sinner ausüben können, hat ein paar sehr, sehr schöne Rückhandbälle gespielt, wo ich dachte, ja, schau, du kannst kontern, du kannst cross-kontern, auch aus höchster Bedrängnis. Und deshalb war schon mein Eindruck, jetzt ist Sinner tatsächlich nicht mehr auf dem Level des ersten Satzes, weil Zverev sein Level angehoben hat. Und es ist dann schon auch ein bisschen unglücklich gewesen, wie dann dieser zweite Satz zu Ende geht. Und wollen wir, finde ich, fair bleiben, nach einem solchen zweiten Satz und den ersten Eindrücken und dieser Chance nochmal auf 1-1 zu stellen und vielleicht wirklich sich noch, vielleicht tatsächlich über 5 Sätze oder so, da noch etwas zu schaffen, ist halt die Enttäuschung natürlich auch etwas größer im dritten Satz gewesen. Und dann hat es halt Sinner nicht nachgelassen und Zverev halt, ja, mehr gezweifelt. Am Ende glaube ich, dass Zverev das Halbfinale gefehlt hat. Vor diesem Finale gegen Sinner. Denn ich glaube, dieses zu schnelle Ende eines Halbfinals, in dem er wirklich eine ganz andere Form vom Beginn angezeigt hat als gegen Sinner, ich glaube, das hätte ihm geholfen, noch 2 oder 3, vielleicht sogar noch 4 Sätze zu spielen. Und so war es wie ein unterbrochenes Turnier, glaube ich, für ihn. Was nur zeigt natürlich auch, wenn es so wäre, dass das im Kopf dann nicht verarbeitet wurde, was alles passiert ist. Und das hat Andi ja auch schon angedeutet. Das wäre mein Ding zum Thema Finale. Und noch ein Wort zu Sinner. So richtig ernst nehmen kann ich trotzdem das nicht, was da passiert. Und es mag vergessen sein für viele, aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. Es gibt ganz viele, die es eben nicht vergessen, welcher Fall immer noch anhängig ist. Und wenn man nur mal auf die etwas mehr hören würde, es wären jetzt nicht nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder Menschen, die besonders unfreundlich ihm gegenüber gesonnen sind, sondern es sind sehr viele, die sagen, ja, was ist denn da eigentlich los gewesen? Wie kann es überhaupt sein, dass er dieses Grand-Slam-Turnier bestreiten konnte? Und das ist auch mein Punkt. Da ist immer noch wahnsinnig viel aufzuarbeiten. Deswegen so ganz ernst nehmen kann ich das nach wie vor noch nicht, diese Leistung von Sinner. Es tut mir herzlich leid.
Ja, ich finde, also angesehen hast du es ihm nicht, dass es ihn in irgendeiner Form beschäftigt. Zum Zverev wollte ich noch sagen, was mich nachdenklich stimmt. Und wir sind ja alle drei derselben Meinung gewesen, das hat man jetzt deutlich gehört. Ihr zwei sogar habt es früher gesehen, dass ihm dieser Belief in Wirklichkeit fehlt. Ja? Und das ist eben das, ich möchte es noch einmal sagen, was ich zuerst auch gemeint habe, was auch Madison Keys ganz anders gemacht hat, nämlich von dieser Verkrampfung, dieses unbedingt gewinnen Wollens, dieses Grand Slam-Titel sich völlig zu lösen und nur zu schauen, apropos, wie kann ich auch mich selber ein bisschen lösen, etwas lockerer werden. Das war er nämlich auch sichtlich nicht, das ganze Spiel nicht. Und wie fühle ich mich denn dabei? Ja? Und das sind schon Faktoren, die sowas mitentscheiden. Natürlich, und das verstehe ich wieder nicht, wenn ich jetzt zum dritten Mal die Chance habe, ja, zugegebenermaßen gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner, weil auch der Alcaraz, das sage ich immer noch, obwohl er es gewonnen hat, Paris, dort nicht so eine Hochform hatte wie jetzt Sinner, glaube ich, vom Level dessen, richtig, was er spielen kann. Ja, ja. Danke.
Finde ich auch.
Dann muss man es halt jetzt so akzeptieren. Was mich verwundert hat, war, dass ich keine strategische Änderung gesehen habe, dass auch diese, was schade war, wenn man noch genau schaut, er hat sich oft und oft wirklich immer gut an die T-Linie gearbeitet und hat dann irgendeinen Geschlapften gekriegt vom Sinner und mit dem, da hat er keine Idee, was er machen soll. Da steht er dort, ist überrascht, glaube ich, dass er Zeit hat und diese Möglichkeit, die er sich eröffnet, der ist er nicht gewachsen. Auch nicht mit dem Nachdruck, den ich halt bei einem Volley, das hat der Jens völlig recht, der kann um 10 Klassen besser volieren. Wie hat er voliert? Naja, wie einer, der immer noch so spielt, dass der andere halt locker noch hinkommt. Und beim dritten Mal kriegt man dann um die Ohren. Also das war mir alles zu wenig Belief und auch keine Strategie. Das tut mir leid. Irgendwie, ich muss mal überlegen, welche Möglichkeiten habe ich und was schon auch für den Sinner spricht, finde ich, dass der ja flacher spielt. Beim Zverev muss man schon schauen, dass der vor allem bei der Vorhand auch oft mehr Höhe hat übers Netz. Ja. Und dass das nicht reicht, weil der Sinner eben auch noch schneller ist zu Fuß. Das ist ja auch was ein bisschen auffällt, dass der sich halt um das Äußerl besser bewegt. Irgendwie dann natürlich, womit soll ich ihn gefährden? Aber das darf ich nicht zeigen und da muss ich mir halt was überlegen. Das ist beides nicht passiert.
Ja. Darf ich noch eins kurz noch zu diesem Thema Netz? Auch Jens, wie du sagst, er voliert ganz anders. Muss man allerdings wirklich sagen, bei ihm ist das durchgehend ein Problem, aber das haben ja viele, dieses Problem, dass sie einfach den falschen Moment erwischen, entweder für die Transition nicht durchgehend, also vor allen Dingen nicht durchziehen. Weil es fällt mir in den Matches auf, gegen wirklich gute Gegner, gegen sehr starke Gegner, auf jetzt in diesem Finale zum Beispiel, typisches Beispiel, er stoppt irgendwann. Nicht unbedingt an der T-Linie, aber er geht trotzdem nicht so weit durch, wie er durchgehen könnte. Denn das ist das, was mir einfach, wo ich mir denke, du bist größer als viele andere. Du hast eine viel bessere Reichweite als viele andere. Eigentlich bist du auch relativ beweglich vorne am Netz. Also du bist grundsätzlich ein Mensch, der beweglich ist. Du hättest so eine gute Abdeckung, wenn du dich besser positionieren würdest für die Volleys, sie höher spielen könntest. Wenn du dichter am Netz stehst, nicht die Angst hättest vielleicht, dass der Ball nicht die richtige Länge hat bei deinem Volley. Und all diese Dinge, die ja auch mit natürlich diesem Self-Belief zu tun haben, wenn einer so ein Selbstvertrauen hat in sein Spiel, dann geht er ganz anders nach vorne mit einer ganz anderen Präsenz. Und das macht Zverev nicht. Und das ist das, was mir fehlt. Er wäre noch so viel besser, auch mal surfen, viel häufiger surfen, Volley zu spielen auch. Er wäre so viel besser, wenn er das konsequenter machen würde. Und das wäre meine Hoffnung, dass sein Bruder ihm jetzt noch mehr diesen Weg nach vorne und die Positionierung antrainiert für die nächste Zeit.
Ja, gut, bei Zverev ist die Entwicklung jetzt halt so, also ich glaube immer noch, dass er ein Grand Slam Turnier gewinnen wird. Ich glaube es einfach dran, weil er einfach zu gut ist, dass er es nicht macht. Aber wenn man sich diese drei Endspiele jetzt anschaut, gegen Dominic hätte er es gewinnen müssen, gegen Alcaraz hätte es gewinnen können und da hat jetzt überhaupt keine Chance gehabt, das zu gewinnen. Da ist eine kleine Downward-Spiral. Aber, um bei Sinner zu bleiben, ich glaube am 15. und 16. April, oder ist es März? März oder April, jedenfalls ist diese Verhandlung vor dem CAS und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er für wenn auch nur eine kurze Periode, aber ich glaube, dass er gesperrt wird. Und auch wenn
mit
das
welchen nicht, Folgen? Mit welchen Folgen
ja, jetzt? Ja, nee, also ich glaube nicht, dass ihm die Turniersiege aberkannt werden, aber er wird dann halt fehlen.
Naja, aber eben, das ist doch der Punkt. Mit welchen Folgen? Was bringt es der Konkurrenz, wenn er jetzt nachträglich noch gesperrt wird?
Nee, er wird dann
rückwirkend.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Der CAS ist ja nicht die ITA, die dann sagt, übrigens, jetzt hast du für Rotterdam abgesagt, was er gemacht hat. Die Woche rechnen wir dir jetzt an. Also ich glaube, also ist nur eine Vermutung, aber der CAS, wenn er denn für irgendwas gut ist und wenn es nicht gerade sich um chinesische Schwimmer handelt, dann ist er was tatsächlich für was gut. Dann glaube ich schon, dass Sinner Roland Garros und Wimbledon verpassen wird. Und ja, dann ist halt niemand, und ich habe keine Ahnung, das ist das nächste Thema, aus meiner Sicht, wenn ihr dann noch was dazu sagen wollt, aber man weiß ja auch nicht, ich kann Röntgenbilder oder wenn es überhaupt ein Röntgenbild war, da war es ein MRT, schlecht deuten, weil ich kein Arzt bin. Aber es hat jetzt nicht so ausgeschaut, als ob dieser dunkle Fleck im Oberschenkel von Djokovic oder wo auch immer das war, dort zwingend hingehört hat. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob Novak Djokovic beim nächsten Grand Slam Turnier eine Rolle spielen wird. Also man weiß es nicht, ich sowieso nicht, weil ich kein Arzt bin. Aber Oliver, du hast ihn auf Turniersieg dann getippt gehabt. Ich habe mit Michael Kohlmann letzte Woche gesprochen und er gesagt, Michael, ich glaube, das wäre viel lieber gegen Alcaraz gespielt hätte als gegen Djokovic. Dass es dann so gelaufen ist, es ist natürlich jetzt für den Djokovic deppert und für den Zverev ja halb gut, wie du gesagt hast, Oliver, ihm hat das Halbfinale gefehlt.
Glaube ich, ja.
Mhm. Aber ja, was ist mit Djokovic,
Oliver? Naja, Djokovic war erstaunlich gut vorbereitet darauf, das Match aufzugeben. Das heißt, meine Theorie ist die, er hat gedacht, ich versuche es, ich trete an. Ich würde vielleicht bei einem anderen Turnier, Viertelfinale oder sowas, gar nicht erst antreten. Hier aber Grand Slam, ich habe es 10-mal gewonnen in Melbourne, also ich habe auch eine Verpflichtung. Es ist nicht so schlimm, als dass ich nicht spielen könnte, denn dann würde er nicht antreten. Hat sich allen beraten lassen. So, dann geht er raus, merkt, es ist ein super Tag von Zverev. Muss man einfach sagen, Zverev war in sehr guter Form. Und hat gemerkt, dass es schwierig wird und wenn anstrengend. Ich denke, wenn er den ersten Satz gewinnt, Djokovic, spielt er weiter. Gewinnt er den zweiten, spielt er weiter. Verliert er den zweiten, spielt er den dritten, weil er denkt, bei 1-1 aufgeben wäre doof. Beim dritten, wenn er den dritten gewinnt, spielt er weiter. Wenn er den dritten verliert, hört er auf. So in der Richtung, denke ich, war seine Planung. Und dann ist es halt einfach so gewesen, er hat gemerkt, das ist ein Riesenweg und es klappt nicht. Und deswegen war er aus meiner Sicht null überrascht, dass er aufgibt. Er hat sich nur überlegt, wann. Und es hat mich auch nicht gewundert, dass er aufgibt. Macht aber das, was Zverev geleistet hat, nicht schlechter. Und auch das, was Djokovic unter den Umständen zeitweise in dem ersten Satz gespielt hat, auch nicht.
Andi, dein Take zum noch 24-maligen Grand Slam Champion. Da werden keine abgezogen werden, aber vielleicht kommen da doch noch ein, zwei dazu.
Das stelle ich in Zweifel, außer es verhält sich so, lieber Jens. Was durchaus möglich ist, dass der Sinner fehlt bei ein, zwei Anlässen. Vor allem Wimbledon würde ich dem Djokovic noch eher zutrauen als zum Beispiel dem Zverev. Da müsste aber auch wieder dann Alcaraz mitspielen. Also es müsste, ich finde, so wie es jetzt ist, dieser Level ist fantastisch, den er hat. Er kann ihn nur nicht mehr, im Gegensatz zu früher, aufgrund des Körpers. Und das ist jetzt nur der Körper, weil mental war der wieder glänzend. Vor allem gegen den Alcaraz, ja. Darf man auch nicht vergessen. Aber der Körper macht das nicht mehr mit, diese langen Geschichten. Wie auch, wenn du immer weniger Turniere spielst, wenn du ein Hauptaugenmerk darauf hast, dich schonen zu müssen. Also irgendwie fürchte ich, geht sich das alles nicht mehr aus. Fürchten, ja, ich mochte ihn nie so sehr wie die anderen beiden, dieser drei Jahrhundertspieler, vielleicht dreieinhalb, wenn man den Murray, aber der ist für mich halt keine sehr wurscht. Aber ich mochte ihn nicht, aber ich respektiere ihn immer mehr dafür, auch was der jetzt aus sich herausholt. Trotzdem kann er jetzt irgendwann das Rad der Zeit bleibt dann irgendwann stehen oder eben nicht stehen. Eben nicht, das wird ihn überholen. So wäre es richtiger formuliert. Ich wollte nur noch eines sagen, weil ich mich dann leider empfehlen muss, weil ich noch einen dringenden Termin habe. Ich wollte nur noch sagen, bei Zverev noch einmal ganz kurz zu ihm. Also natürlich habe ich das verstanden, dass man sehr traurig ist, wenn man so ein Endspiel verliert. Aber angesichts dessen, und da hat wiederum der Jens recht, dass er hier am chancenlosesten war, war das, finde ich, wieder zu selbstkritisch. Und wo er auch aufpassen sollte, ist, wenn er dann bei der Siegerehrung, wo er doch immer wieder auch Humor bewiesen hat, vielleicht war es ja selbstironisch gemeint, aber da darf ich niemals sagen, das ist der Preis, der mir zusteht. Also er hat ja dann diesen zweiten Teller bekommen. Ich bin halt nicht gut genug. Das darf ich nie, nicht einmal im Spaß diesen Gedanken haben, weil sonst bleibt es dann halt dabei. Danke, entschuldigt bitte, ich muss mich empfehlen.
Ja, wir sind glaube ich, zu einem schönen Ende gekommen, Oliver.
Ja, wenn der Herr Doktor jetzt los muss, machen wir doch einen Abschluss vielleicht noch. Vielleicht haben Sie noch 3 Minuten, Herr Dorieux. Lieber Andi, hast du noch 3 Minuten? Dann machen wir doch einen schönen Rundenabschluss.
In genau einer Stunde muss ich im Fernsehstudio sein.
Bitte, dann lass dich schminken und Oliver und ich machen einen Abschluss.
Ja. Dann machen wir beide das, genau.
Ja, Oliver, für mich fast noch tragischer als Alexander Zverev sind die beiden Italiener, die jetzt schon dreimal im Grand-Slam-Finale gestanden sind, nämlich Simone Bolelli und Andrea Vavasori. Und also der Bolelli hat es ja wenigstens einmal schon gewonnen mit dem Fognini, aber der Vavasori, der es ja fast fertig gebracht hätte, diesen ersten Satz im Alleingang noch zu verlieren, im Tiebreak, in einem epischen Tiebreak hat er sich dann wieder ein kleines bisschen da fangen. Aber ja, die beiden möchte ich noch erwähnt haben. Ich weiß nicht, möchtest du noch jemanden erwähnt haben aus dem Männerwettbewerb?
Aus dem Männerwettbewerb. Uiuiui. Ja, ich möchte gerne noch erwähnt haben, weil wenn ich mich richtig erinnere, waren wir ja vor der Konstellation Djokovic-Alcaraz. Ich möchte gerne noch erwähnen, dass ich an Alcaraz Stelle mir jetzt mal dringend Gedanken machen würde, ob ich nicht irgendwie noch mein Team erweitere. Weil, also das, was da wieder passiert ist, war einfach schlicht das Kaninchen vor der Schlange, obwohl eigentlich das Kaninchen der Schlange normalerweise vielleicht überlegen sein müsste. Schnelligkeit, Wendigkeit, Härte der Schläge und so weiter. Aber das war ja alles wieder die totale Angstnummer in dem Moment. Also der erste Satz war, ja gut, war ein toller Satz, aber wie sich das Match gedreht hat, das war letztlich Alcaraz Ding und zwar im Kopf. Und er muss anfangen, sich als, glaube ich, als Typ zu erden. Das ist mir immer noch zu extrem in die eine, in die andere Richtung. Und er spielt den Glücklichen, den Fröhlichen, aber du merkst sofort, wenn was nicht funktioniert. Er kann so schnell einbrechen, auch in dem, was er so ausstrahlt. Und ich weiß nicht, ob er da die richtigen Coaches alle immer hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, den Schritt, den muss er gehen. Er braucht da Unterstützung, meines Erachtens.
Naja, die Konstellation ist ja ganz interessant, finde ich, mit Juan Carlos Ferrero, den er jetzt schon so lange hat. Und ja, kann er sich von dem emanzipieren? Und,
aber was bringt der ihm, Jens?
Ja, das ist doch die Frage. Ja, das ist die Frage.
Was
ja,
gut, bringt ihm der Trainer Juan Carlos Ferrero?
Naja, 4 Grand Slam-Titel im Alter von einem. 4 Grand Slam-Titel, 21 Jahre. Und Andy Roddick hat das ja nicht nur auf das Psychologische runtergebrochen, der hat schon auch gemeint, dass nach dem ersten Satz Djokovic 2 Sachen besser gemacht hat. Erstens hat unheimlich viel riskiert beim zweiten Aufschlag. Das fand ich dann schwach, ja, dass Ferrero Alcaraz nicht irgendeinen Tipp gegeben, stell dich anders hin. Djokovic hat so viele Punkte gemacht mit dem Aufschlag von der Einstandseite nach außen. Ja. Und Alcaraz hat ihn einfach ins Netz geschlagen. So, da muss ich doch als Coach, wenn ich hier unten sitze und wenn ich was machen darf, muss ich ihm Hinweise geben. Und das andere, was Roddick gesagt hat, war, dass Djokovic Alcaraz die Bälle hart in die Mitte gespielt hat, relativ flach, und dass Alcaraz damit halt nichts anfangen konnte.
Er gibt ihm keinen Winkel, ja.
Und das Ganze auch mit der richtigen Geschwindigkeit dann. Und das war natürlich, also ich mag ja Djokovic noch viel weniger als der Andi, aber man muss dann, man sieht das und irgendwann hat man das Gefühl, nein, das kann Alcaraz nicht mehr gewinnen, weil jetzt hat ihn Djokovic sowas von in der, ja, im Schwitzkasten, hätte man
Ja,
früher
mit
gesagt,
allem. Ja, mit allem.
dass das einfach nicht mehr geht. Und dafür zolle auch ich Novak Djokovic Respekt, natürlich.
Na, er hat ihn mit allem im Schwitzkasten. Und ob das eine Behandlung ist oder ob das irgendwas ist, er geht mit allem da gut um. Also Djokovic ist aus meiner Sicht ein Spieler, der auf alles vorbereitet ist und auch alles selbst vorbereiten kann. In jeder Hinsicht. Alcaraz ist ein Spieler, der sehr viel kann, aber sehr schnell aus der Bahn geworfen wird und die Bahn nicht selber wieder erreichen kann. Und ich gebe dir völlig recht, ich finde, und das ist ja mein Punkt, was bringt ihm Juan Carlos Ferrero? Jetzt kann er eingreifen und es sind doch eigentlich, Jens, immer die gleichen Probleme, die Alcaraz hat. Er ändert im Spiel eigentlich nichts. So ist mein Eindruck. Er hat keinen Plan B und wenn, er spielt ihn nicht gerne und wenn er einen Plan C bräuchte, den hat er gar nicht. Und wenn die Stops nicht funktionieren und wann er Stops spielt, er spielt sie als Ausfahrt, als letzte Ausfahrt, in dem Moment, in dem er sagen könnte, meine Gott, du bist jetzt hast sechsmal geschlagen, der Djokovic auf der anderen Seite, du wirst doch nicht glauben, dass du nach sechsmal eigenem Schlagen Punkt machst in diesem Match. Dann mach halt weiter, mach halt weiter. Es war dann auch keine Übersicht. Mir fehlt dann auch, dass er mit einem anderen Winkel spielt, auch mal Tempo rausnimmt. Und das alles, finde ich, Jens, ist zu wenig in Entwicklung. Und deswegen zweifle ich an, ob es nicht noch einen anderen Coach bräuchte zusätzlich.
Ja, schwierige Geschichte, wie man sich da emanzipiert. Und ich meine, umso mehr geht ja eigentlich der Applaus raus zu Jannik Sinner, der für sich irgendwann mal entschieden hat, okay, Piatti war großartig, wahrscheinlich in der Phase, die in der er damals war, aber jetzt muss er sich verändern. Und hat sich dann verändert. Also das hätte ich damals nicht gedacht, dass dieses Risiko, aber wer bin ich schon, dass ich hinterfrage, was ein professioneller Tennisspieler sich dann verändert.
Also
Also
ich glaube zum Beispiel, würde Nadal sich in das Team integrieren, in das Alcaraz-Team, dann denke ich, das wäre die Chance, sich zu entwickeln im mentalen Bereich. Wobei, wir haben schon oft drüber gesprochen, Nadal war nie der Selbstbewussteste, aber er hat seine Mechanismen gehabt. Aber im mentalen Bereich kann er auf jeden Fall, könnte er lernen, als Champion, wann spiele ich welche Bälle, welche Übersicht habe ich? Wie beobachte ich den Gegner und so weiter und so weiter? Wie glaube ich an mich? Und ich denke schon, dass das eigentlich zum Beispiel eine gute Integration wäre in dieses Team. Nur als einen Name, der mir jetzt einfallen würde. Und na klar, zum Beispiel Federer halte ich nach wie vor für einen, der als Coach sehr, sehr viel an dem weitergeben würde, was den meisten Spielern fehlt, nämlich diese Lockerheit. Trotzdem eine geplante, eine sich erarbeitete Klarheit im Spiel, Einfachheit manchmal auch, die einigen abgeht, wäre auch zum Beispiel so ein großer Name, der vielleicht hilfreich wäre.
spannender Gedanke. Spannender Gedanke. Mit dem wir uns von den Australian Open 2025 verabschieden. Es geht ja Schlag auf Schlag. Am kommenden Wochenende ist Davis Cup bei den Männern. Die
Oh
Frauen
ja.
spielen in Linz. Die Männer spielen aber gleichzeitig auch in Montpellier, was ich komisch finde, dass ein ATP-Turnier in derselben Woche ist wie eine Davis Cup-Runde. Aber gut, wer bin ich? Ich werde in Wien sein, werde spielen mal in Wien Schwechat, werde Österreicher gegen die Finnen sehen. Das ist halt a bit of a downer, wenn man gerade im Fernsehen gesehen hat, Zverev gegen Sinner und dann sieht man Neumeier gegen Virtanen. Aber auch das kann schön sein. Auch das ist großes Tennis. Gut,
Du
Oliver,
warst
vielen
ja
lieben Dank.
wahrscheinlich oft an der Streif, oder?
Ich war an der Streif und auch das war großer Sport, aber gerade an der Streif, da muss man sagen, Tennis ist schon ein geiler Sport. Weil Tennis, wenn du im Stadion bist, gibt es für dich keine Einschränkungen gegenüber dem Fernsehen. Wenn du aber an der Streif bist,
Das stimmt.
dann bist du einfach in der Sekunde verhaftet, in den 5 Sekunden, wo du die Fahrer siehst und ansonsten darauf angewiesen, dass du entweder stabiles Internet am Handy hast und nebenbei im Fernsehen mitschauen kannst oder den Stadionsprecher hörst, den man in Kitzbühel zum Glück fast überall hört.
Das stimmt.
Aber ja,
Wo
da
warst du denn
ist,
gestanden?
ne, ich habe wie immer
Bist immer an
gewechselt.
der Mausefalle,
Ja, nee,
oder?
ich habe die ersten 5 Läufe an der Mausefalle, bin dann runtergefahren zur Seidelalm und war dann im Ziel. Und als der Sieger ins Ziel gefahren ist, James Crawford in der Abfahrt, bin ich in der Gondel wieder nach oben gesessen. Also ja, gut, dafür war ich stocknüchtern. Das immerhin.
Sehr
Oliver,
gut.
Vielen Dank.
Wissen wir das auch noch? Sehr schön. Ja. Dann gehen wir jetzt ins neue Tennisjahr und vergiss nicht, geh über diesen roten Teppich. Du hast ihn dir wahrlich verdient. Das ist wirklich Wahnsinn, gell? 16 Jahre, 15 Jahre, unglaublich, dass es sich heute bewahrheitet, hättest du wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr gedacht. Ne?
Damit war nicht zu rechnen. Ich gehe sogar barfuß.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.